Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Original verkorkt Podcast. In der Rhein-Hessen-Reihe geht's weiter und ich spreche heute mit Carsten Saalwächter. Hallo Carsten.
Hallo Christoph.
Schön, dass das klappt. Wir machen das immer noch in Corona-Time sozusagen über so eine Ferndiagnose heute, weil wir uns tatsächlich auch noch gar nicht über den Weg gelaufen sind. Das ist, glaube ich, jetzt genau. Das erste Mal, dass ich mit jemandem bespreche und dann auch noch sozusagen über die Ferne hinweg, den ich noch gar nicht so gut kenne, aber umso spannender ist es eigentlich, finde ich. Die Weine habe ich hier, zumindest eine Auswahl an Weinen, worüber wir nachher noch sprechen werden. Aber erstmal bin ich ja total gespannt, so ein bisschen von dir zu hören, wie so die letzten Jahre waren, in denen du plötzlich oder in denen überhaupt das Weingut so ein bisschen aufgeplöppt ist. Denn eigentlich gibt's das ja schon ziemlich lange, ne?
Genau, also eigentlich sind wir, würde ich sagen, ein sehr traditionelles Weingut hier in Ingelheim und sitzen hier direkt ziemlich zentral in Niederingelheim und das gibt's schon seit 1853. Damals der Paul Saalwächter, der Bürgermeister hier in Ingelheim war, hat das Weingut gegründet und ich bin jetzt die fünfte Generation, die das hier mitgestalten darf, genau.
Paul, ist das auch diese Abkürzung P.Kr. Also
genau, Paul Christian Saalwächter, ja. Daher kommt das, genau.
Ja. Das steht noch auf der Website, aber die ist gerade im Umbau. Das heißt, da tut sich einiges, weil die ja auch schon, sagen wir mal, sich ziemlich abhebt oder einfach älter ist als das, was du jetzt auch an Etikettendesign und so weiter hast. Ne? Da steht ja auch nur noch Weingut Saalwächter drauf, da sind die Namenskürzel dann raus, ne?
Genau, ist einfach einfach für die Leute und in Sachen Homepage gibt's auch direkt eine neue. Du bist wahrscheinlich auf die alte gekommen.
Ach, es gibt schon eine neue.
Weil die vom Ranking, es gibt eine neue, genau. Ah, okay. www.saalwächter.de. Ah, genau. Das ist die neue und das ist dann noch die, ja, weil die Leute kommen dann manchmal so als erstes auf die andere und denken so, bin ich hier richtig? Und es gibt eine neue. www.saalwächter.de und da kommt man auch direkt auch zu meinen Wein und ein paar Infos, ein paar Bilder, so wie es sich gehört.
Ja. Familienweingut, wie kann ich mir das so vorstellen? Also gab ja phasenweise in Rheinhessen ganz viele Familienweingüter, die eben jahrzehntelang nur noch Fasswein produziert haben, einfach weil der Beruf von Rheinhessen so schlecht war. War das bei euch auch so?
Hier eigentlich im Betrieb nicht ganz so. Also die haben schon relativ früh, auch in den Anfang 90er Jahren, wurde hier schon früh auf Flasche viel, zumindest ein großer Teil, in Flaschen gefüllt, ja. Also eigentlich gar nicht so klassisch rheinhessisch, würde ich mal sagen.
Okay. Ja. Wie viele Hektar umfasst das Weingut?
Also wir sind jetzt so bei rund 11,5 bis 12 Hektar hier in Ingelheim, ja, so. Und ein Stück dann noch in Assmannshausen mit dazu und klassisch für Ingelheim eigentlich mit circa 5 Hektar, ungefähr die Hälfte, sagen wir mal, ist Pinot, Spätburgunder und dann gefolgt bei den Weißen von Silvaner, Weißburgunder, Grau und Chardonnay. Riesling spielt bei uns eigentlich im Betrieb bis auf ein, zwei Weinberge gar keine Rolle mehr und wollen wir auch eigentlich nicht weiter so führen, okay. Weil passt für mich zumindest ist mal hier so in die Region und vom weniger, würde ich einfach mal sagen. Und ja, dadurch, dass bei uns der Silvaner einen großen Teil einnimmt, der für mich eine ganz, ganz spannende Sorte ist.
Absolut, ja.
Ist der Riesling bei uns nicht so gefragt.
Finde ich super spannend. Also Rheinhessen ist ja nun auch Silvanerland. Ich habe mich ja vor kurzem mit Tobias Knebitz auch darüber unterhalten im letzten Podcast. Aber eben ganz häufig in Rheinhessen eher als Stiefkind betrachtet worden für eher die einfachen Weine, ne?
Und, ja, bis heute.
Ja. Bis heute, ja. Bis heute. Und es war lange Zeit wichtigste Rebsorte, es ist schon lange nicht mehr. Und so die Top-Silvaner, die vermisst man eigentlich so ein bisschen. Dagegen arbeitest du jetzt an.
Ja, also auch, es gibt ja schon auch ein paar Betriebe,
es, die... Klar, es gibt Klaus Bitterkeller natürlich.
Genau, es gibt schon ein paar Betriebe, aber ich sag mal, wenn man über Rheinhessen redet, dann redet man zu 90% ich mehr erstmal über den Riesling. Und wenn du Glück hast, dann vielleicht noch ein bisschen über Pinot und Silvaner fällt also irgendwie weit ab. Und zuletzt hat hier einen, der hat gesagt, man redet eher über die Scheurebe wie über den Silvaner dann.
Ja, ja. 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 Kann ich irgendwie nachvollziehen, ja. 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 Das heißt, Ingelheim selber ist eigentlich gar kein klassisches Riesling-Gebiet?
Eigentlich klassisch gar nicht, nee. Also bei uns steht eigentlich, würde ich sagen, mal hier so in der Gemarkung, ist klar, findest du ein Riesling, aber ich würde nicht sagen, dass hier besonders viel Riesling steht. Ich würde sogar sagen, dass deutlich mehr Silvaner zu finden ist wie Riesling, ja.
Und liegt das am Klima, am Boden, am Zusammenspiel von beidem oder ist es einfach eine traditionelle Geschichte?
Ja, ich glaube, das ist bei uns einmal schon eine traditionelle Geschichte, dass bei uns, wir machen Burgunder hier, das hat schon eine jahrhundertlange Tradition von Karl dem Großen, der die Burgunderrebe hier mit nach Ingelheim gebracht hat und so ist eigentlich, hat hier immer der Burgunder mehr Anteil gehabt, wie ich sag mal jetzt die Rheinfront, wo Riesling immer schon vorne mit dabei war oder wir sind hier ja in so einem Dreieck, also mit dem Rheingau, mit der Nahe.
Ja.
Wo so alle drei Regionen aufeinandertreffen mit Rheinhessen, wo in anderen Regionen oder in anderen Orten immer der Riesling mehr eine Rolle gespielt hat, aber in Ingelheim würde ich mal sagen, immer weniger. Also da war schon immer der Fokus deutlich mehr auf die Burgunder.
Ja. Es gab eine Kaiserpfalz, ne? Also
genau, es gab eine Kaiserpfalz. Kann man vielleicht auch kurz dazu erzählen.
Ja. Mit,
vom Karl den Großen, der hatte seine Kaiserpfalz hier in Ingelheim und davon, von seiner Kaiserpfalz gab es die Saalwächter, die zum Schutze der Burg oder der Pfalz da waren. Okay. Daher kommt der Name.
Ja. Genau, wenn die,
wieder was gelernt.
Wieder was gelernt. Spannend.
So sieht's aus, ja.
Ja, und den sieht man ja, diesen Saalwächter sieht man tatsächlich auch auf dem Etikett mit dem Schild.
Genau, das ist eigentlich so ein Reload. Genau, das ist so ein Reloaded aus den 20er, 30er Jahren von unseren alten Etiketten. Ja.
Jetzt bist du so Mitte 20, ne?
Genau.
Ja. Und hast dich wann angefangen, ernsthaft damit zu beschäftigen, Winzer zu werden?
Boah. Ich glaube schon so mit 16, 17, ja. Dort dann noch nicht so ganz intensiv wie dann mit 18, 19 so, aber interessiert dafür habe ich mich schon, würde ich sagen, relativ früh. Genau, es gab mal so ein Schulpraktikum in der 10. Klasse, das habe ich im Weingut gemacht und seitdem, und aber dann so mit 18, 19 habe ich das ernsthafter verfolgt, würde ich mal so sagen, ja.
Ja, da hat der Tobias Knewitz irgendwie auch angefangen, seinen ersten Jahrgang zu machen und ist jetzt so bei 10, 11 angefangen.
Ja, da habe ich deutlich, deutlich später. Also genau. Ich habe das erste Mal Wein gemacht mit 2017, ja. Hm? Ja, genau. Also, da hat der Tobias Knewitz, glaube ich, schon 7 Jahrgänge gemacht.
Ja, genau. Und der ist auch noch keine 30, also so unterschiedlich kann das gehen, ne? Und
absolut.
Ne, der hat zwischendurch noch in Geisenheim studiert, das hast du aber nicht gemacht, ne?
Nee, ich war in Geisenheim, habe mir auch 2, 3 Gastvorlesungen dort angehört, aber hat es mir nicht so gepasst, war mir ein bisschen weit weg davon, was ich eigentlich machen möchte. Aber ich glaube, es ist immer wieder gut, irgendwie noch eine Schule, irgendwas. Es geht ja nicht nur um Weinbau, es geht ja auch ein paar betriebswirtschaftliche Sachen, sollte man auch drauf haben. Und ja, ich war in Veitshöchheim, dann habe Weinbautechniker gemacht. Ich glaube auch, die Schule allgemein, weiß ich nicht genau, ob das der große Punkt ist, wo man alles mitnimmt, sondern ich glaube, es ist viel spannender, wo warst du, was willst du machen?
Ja.
Genau.
Das denke ich ist der größere Teil. Einfach auch Leute kennenzulernen, ne?
Ja, absolut. Das ist halt in Geisenheim, würde ich sagen, nochmal eine andere Liga. Also, da hast du einfach einen größeren, da sind einfach mehr Studenten unterwegs, ja.
Der Holger Schwarz von Vinikultur, wo deine Weine ja auch gelistet sind, der schreibt in der Beschreibung des Weinguts, dass du dein Veitshöchheim unter anderem eben mit Konrad Budrus,
ne? Budrus.
Und Eva-Maria Wehner, die zusammen Conny und Efi als Weingut machen, zusammengesessen hast und Jonas von den Brandbrüdern und ihr euch so das ein oder andere Mal dann doch ordentlich in die Wolle bekommen habt, so mit diesen Professoren, die so diese klassische Weinbaulinie verfolgen, ne?
Ja, absolut. Da haben wir einige, ja.
Das heißt, du verfolgst eben nicht die klassische Linie, die eben so lange oder eben teilweise immer noch sozusagen gebetsmühlenhaft an den Schulen gelehrt wird. Wie würdest du denn das beschreiben, was du machst?
Also allgemein zur Schule finde ich irgendwie, das ist gut, dass ich kritisiere das gar nicht so, sondern ich finde einfach, man sollte beide Seiten zeigen, das ist wichtig. Und halt das nicht zu einseitig zeigen. Also ist beides gut und dann kann sich zum Schluss jeder selbst rauspicken, was für ihn selbst passt. Aber das zu sehr auf eine Seite zu beziehen, finde ich immer schwierig. Ja. Wie war nochmal die Frage gerade?
Die Frage war, wie du deinen Stil abgrenzen würdest zu dem, oder was überhaupt deine Idee war, als du vielleicht nach Veitshöchheim gegangen bist. Oder gehen wir noch mal ein Stück davor. Du hast ja diverse Weingüter besucht, wahrscheinlich vor Veitshöchheim schon. Hast dich mit verschiedensten Stilen auch auseinandergesetzt. Wie ist dieser Weg überhaupt verlaufen, bis du irgendwann dann in Veitshöchheim gesessen hast?
Also ich habe als erstes, ich habe nach der 12. Klasse, habe ich gesagt, ich habe die Fachhochschule fertig gemacht und habe dann gesagt, ich gucke mir das Ganze mal an und habe dann erstmal zwei Praktikums gemacht und dann habe ich die Lehre gemacht in der Pfalz, im Ahrtal und später war ich noch ein Jahr in Frankreich in Burgund und dann war ich in Veitshöchheim, genau, zwischendrin nochmal wo und ja, genau, und hatte dann halt so relativ viel Wissen. Oder habe gesehen, dass es auch anders gehen kann.
Ja.
Und ja.
Ein bisschen Name-Dropping zu betreiben. Du warst bei Schneidmann in Fellbach, ne?
Genau, da habe ich angefangen bei Rainer. Und das hat mich eigentlich auch so dann weitergebracht. Genau. Also damals habe ich bei Rainer angefangen. Ich weiß nicht, der Rainer. Ich hatte wirklich kaum bis keine Ahnung, muss man wirklich sagen. Mhm. Ja. Mhm. Genau. Ja. Aber irgendwann fängt man halt mal an, genau.
Ja, eben.
Und der hat uns, war super Zeit, viel gelernt, ja. Toller Typ,
guter Winzer. Ja, eben auch ein Querdenker, ne, der ja auch da in Stuttgart, also Fellbach, Stuttgart, extrem viel verändert hat im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte, glaube ich, schon mittlerweile. Und eben auch seinen ganzen Betrieb irgendwann auf biologischen Anbau umgestellt hat und so weiter. Auch konsequente Sachen macht, auch sehr, auch einfach um die Ecke schaut und Dinge anders macht. Also ich hatte jetzt zum Beispiel gerade, wenn ich an deinen Grauburgunder denke, gerade seinen Grauburgunder im Glas, der auch viel krasser geworden ist als früher. Also wo einfach mehr Textur ist, mehr wahrscheinlich auch einfach längere Maischestandzeiten und so weiter. Und das schon eigentlich für einen Guts Grauburgunder schon total aus dem Rahmen fällt eigentlich. Ne?
Ja.
Ja. Und dann warst du bei Jean Stodden an der A?
Genau, also davor war ich bei Ciaisens.
Das
erste halbe Jahr.
Und das ist natürlich auch irgendwie super.
Genau. Ja. Damit ging eigentlich alles los, so sag ich mal.
Ja.
Das war 2009, 2010 dann. Damals war Ciaisens auch noch so ein bisschen freaked. Fernab, bisschen vom Radar. Mega underrated zu der Zeit, würde ich sagen, auch noch. Heute auch noch, meiner Meinung nach. Und ja, der hat mir alles gezeigt, würde ich sagen. Ja. Ich war so 6-7 Monate da und da standen jeden zweiten Tag oder jeden Tag fast alle großen Weine auf dem Tisch für 400-500 Euro und er hat gesagt, so, jetzt probieren wir mal. Und da habe ich eigentlich alles mitgenommen, was ich heute so, oder damit ging alles los. So, da habe ich zum ersten Mal kopiert, was ist Wein
überhaupt. Also du hast auch verkosten gelernt einfach, ne?
Mega, genau. Also einfach dieses überhaupt das Verkosten und halt auch sein, dieses Weinhandwerk, ja. Mhm. Und das hat mich wahnsinnig gefixt und
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Der ist ja selber auch dahin gekommen, ne? Das ist ja eigentlich auch ein Spargel-Erdbeer-Gemischtbetrieb gewesen.
Genau, und, genau. Auch aus dem Nichts. Also ja, wirklich, mit einem Hektar oder so hat er angefangen. Ja. Ja. Und halt, der hat nie eine Schule besucht.
Nee, aber hat sich halt irgendwie durch Frankreich getrunken. Ne?
Und, genau. Learning by drinking.
Ja. Ja, ja und ist eben der nächste Querdenker. Ich meine, das ist einer der ersten, die ich kenne, die von vornherein gesagt haben, bei mir steht nur Landwein drauf. Ja,
absolut.
Wir kommen keine Lagen drauf, sondern genau. Alte Gemarkungsnamen. Und ich mache es halt so, wie ich es machen möchte und habe halt keinen Bock auf irgendwelche Regularien.
Ja, der hat ja auch zu der Zeit, sag ich mal, vielen Toren geöffnet. Ja. Und viele Barrikaden hat er ja sozusagen schon mal beseitigt. Ja. Also vor 10, 15 Jahren war das noch viel mehr Erklärung, wenn du gesagt hast, ich mache Landwein. Heute ist es schenk ein, wenn es gut ist, gut. So. Ist jetzt nicht. Ja.
Genau, dann Jean Stotten, Friedrich Becker und dann, glaube ich, noch Claude Lambré in Burgund. Ja, das heißt, alles, was sich um Burgundersorten dreht. Nochmal aus ganz verschiedenen Perspektiven auch betrachtet.
Genau. Ja einfach zu gucken. Ich habe probiert, immer die Region halt zu wechseln, viel mitzunehmen und ich glaube, das ist auch ganz gut und auch immer ein bisschen fernab von hier. Und ja, das hilft mir heute ganz, ganz viel.
Ja, das glaube ich. Ja. Das heißt, du bist dann irgendwann wieder zurückgekommen, sozusagen an die heimische Scholle. Und hattest du mit deinen Eltern schon klar oder mit deiner Familie klar, wie es weitergeht? Welche Rolle du spielen kannst oder dass du einfach deinen eigenen Weg gehst und aber auch einfach Weinberge brauchtest, Parzellen brauchtest, um das machen zu können.
Ja, also da hatte ich wahnsinns Glück mit meinem Vater, der gesagt hat, hier, wenn du was machen willst, dann mach. Ja, das ist zwar schon am Anfang auch immer ein bisschen kritisch beurteilt, aber er hat sich nie dagegen gestellt und er hat gesagt, nee, das läuft nicht und so haben wir schon immer gemacht oder hin und her, sondern ich durfte mir da im ersten Jahr, also 17, also einen Teil mal rauspicken und meine eigenen Sachen machen und auch jetzt immer mehr und mehr Sachen übernehmen und der ist da super offen und super fein damit und da habe ich viel, viel Glück auf jeden Fall, ja.
Das heißt, ihr macht im Moment unterschiedliche Weine im gleichen Keller einfach?
Oder? Genau. Also ich mache alle Weine, aber nicht alle unter meinem Label, sondern mal einfach eine klassische Linie und ich habe meine eigene sozusagen, kannst nicht nach Hause kommen und sagen, jetzt stellen wir den ganzen Laden um, ja. Sondern eben. Das ist ja auch eine Entwicklung, ja. Und so machen wir eigentlich so einen schleichenden Übergang sozusagen. Ja. Mhm. Das ist eigentlich für uns beide super in Ordnung, denke ich. Und wie gesagt, ich denke, das ist halt ganz gut, am Anfang erstmal mit zwei Linien zu fahren. Und wir haben da auch zwei ganz unterschiedliche Kundenstrukturen, würde ich sagen.
Davon gehe ich einfach mal aus, genau, das ist also ich denke, wenn man so von außen guckt, dann, also wenn man den Begriff verwenden will, dann kann man, glaube ich, das, was du machst, ja schon unter Naturwein subsumieren. Zumindest geht es in die Richtung und das unterscheidet sich dann natürlich irgendwie eklatant von dem, was so klassisch gemacht wird, ne?
Naja, ich würde es gar nicht, also, weil wir hatten es ja vorhin von Konrad und von Jonas Brandt, die wirklich Naturwein machen. Und ich würde da sagen, da sind wir schon noch einen guten Schritt entfernt, also bei uns. Ich würde eher sagen, das ist so eigentlich klassisch alte Schule Burgund, alter burgundischer Stil, würde ich sagen, so, ja.
Ja.
Vom Stil her, wenn es jetzt darum geht.
Ja. Ja. Und wie würdest du diesen alten klassischen Burgund-Stil definieren für dich? Also, was ist da entscheidend?
Also ich denke, ich würde sagen, dass es einfach, dass man dem Wein von vornherein einfach viel, viel mehr Zeit gibt, ja. Und dann bei uns alles im Holz, ja, keine Schönung, keine Filtration. Und und dann vom Schwefel eben so angepasst an jeden Wein, dass es passt, aber bei uns immer mit Schwefel, ja.
Und wann setzt du den Schwefel ein? Also schon auch im Zweifelsfall in der Gärung oder erst später?
Nee, gar nicht. Also bei uns kurz vor der Füllung oder wenn sie von der Vollhefe runterkommen, dann kriegen sie zum ersten Mal Schwefel, ja.
Holz, was benutzt du? Was setzt du ein?
Also bei uns, bei den Pinots, ist es eigentlich bunt gemixt. Und bei den Weißen auch. Bei den Weißen ist es so, dass wir gar nichts in Barrix machen, sondern alles im großen Holz. Ja, also wir sprechen von Stück, Halbstück und Doppelstück Fässern. Und weil das ja auch eigentlich das klassisch, sag ich mal, deutsche Fass ist und es mir einfach persönlich besser gefällt von wie das von der Oberfläche zwischen Holz und Wein, dass es nicht zu sehr geladen ist vom Holz.
Ja, das ist, Stückfass, genau, das klassische Stückfass sind 1200 Liter, ne?
Genau, klassisches Stückfass sind 1200 und dann Halbstück sind 650er oder 600er, je nachdem. Und dann Doppelstück ist bei 2500 oder 2400 bei uns, genau.
Ja.
Ja. Und das ist eigentlich so für mich eine schöne Größe. Und bei den Pinots machen wir, wenn irgendwas neu kommt, in 300ern, probieren da auch ein bisschen weg von den Barrix und sonst klassisch in 228er. Ja.
Ja, und wie setzt du bei den Pinots Neuholz ein dann oder in Teilen?
Ja, musste ich. Also am Anfang, wir hatten ja so keinen großen Holzfasskeller, sondern den haben wir jetzt einfach über die Jahre aufgebaut. Da haben wir auch viele alte Sachen wieder so ein bisschen auf Vordermann gebracht, ja, oder alte Fässer wieder gekauft.
Ja.
Und und bei den Pinots probieren dann halt irgendwie ältere, also 2/3-Belegungen oder 3/4-Belegungen zu bekommen. Genau, aber wir müssen natürlich auch jedes Jahr immer was kaufen. Bei uns ist eigentlich so, dass umso weiter hoch, ich weiß, du hast jetzt auch ein Pinot,
ja,
umso weiter hoch man kommt, also von der alten Rebe zum R über den Kleinen, ist im Kleinen am meisten Neuholz drin. Ich möchte eigentlich einen sehr feinen, sehr eleganten Stil machen und da passt das Holz nicht so vordergründig rein.
Ja.
Ja. Aber klar, das ist natürlich, wenn man neu nach Hause kommt und wenn es am Anfang, zum Beispiel bei den 17ern Weißwein, hat man es schon viel mehr gemerkt. Ich finde jetzt bei den 18ern ist es in Teilen viel schöner schon eingebunden.
Ja.
Es braucht einfach Zeit, ist halt so jetzt am Anfang. Ja.
Ja.
Genau.
Ich schnupper immer so zwischendurch schon mal in den Gläsern, weil es super spannend ist.
Ja. Ja.
Kommen wir auch gleich noch drauf. Vorher wollte ich noch so ein bisschen fragen, Ingelheim, ich glaube, das wirklich Besondere an Ingelheim ist, dass das nicht flurbereinigt wurde. Das heißt, ihr habt
absolut.
Ihr habt im Prinzip wirklich total alte Lagen, die immer noch so da sind wie vor Hunderten von Jahren wahrscheinlich, ne?
Genau. Ja, das ist wirklich eine große Besonderheit, würde ich sagen, an Ingelheim, weil sonst viele, viele Orte und ein großer Teil in Rheinhessen immer flurbereinigt wurden und dann wird natürlich der ganze Hang bewegt, ja, Wege werden reingeschoben und dieser ursprünglich gewachsene Boden, der über Millionen von Jahren, wird eigentlich, ja, zerstört, ja, jeder kennt vielleicht ein bisschen auch am in anderen Regionen, ich weiß, im Kaiserstuhl sieht man es relativ stark, da sieht man, wie so Terrassen reingeschoben wurden. Und da haben wir Glück, dass das hier eigentlich nie Grund bewegt wurde und ein Riesenvorteil halt auch, wenn so eine Flurbereinigung gemacht wird, verschwinden ja viele, viele alte Rebanlagen.
Eben,
und was noch verschwindet, sind das wird oft dann zusammengefasst auf zu einer Großlage.
Genau, die dann im Zweifelsfall den
genau,
bekanntesten Namen hat, aber
genau,
natürlich überhaupt nicht mehr die Qualität liefert, die früher die Ursprungslage hatte, ne?
Absolut, ja, dann wird einfach
Riesenproblem
viele, sag ich mal, ja, Riesenproblem. Also dann werden eigentlich 5, 6, 7 kleine Einzellagen, die alle auch unterschiedlich schmecken, zu einer großen zusammengefasst und fertig, ja. Und so verschwinden die dann. Und da haben wir einfach Glück, dass das hier nicht passiert ist. Und so findest du hier uralte Pinots, viele alte Silvaneranlagen. Ja, und ich glaube, heute ist es ein riesen, riesen Schatz, ja.
Ja. Ja, das heißt, in der Mosel hast du es teilweise, das...
Genau, da ist halt eine Flurbereinigung mit dem Boden ein bisschen schwieriger.
Ja, ja, aber das sind halt
ein
auch...
Ein bisschen aufwendiger.
Ja, ja, eben, aber es wurde ja auch gemacht irgendwie in den 70er Jahren.
Wurde auch gemacht,
einmal
genau, das ist ja 70er, anderen,
genau.
Genau, eins dann auch mit dem Weingesetz gelaufen, dass dann eben diese Einzellagen oft verschwunden sind, diese kleinen.
Ja. Genau. Oder eben tatsächlich dann die Großlagen plötzlich nach Einzellagen genannt wurden. Ne? Also das ist dann das schon ziemlich verrückt eigentlich. Ja.
Ja.
Also wo ist es jetzt zum Beispiel, überlege ich gerade, ja, ich hätte mit Eva Klüsserath gesprochen zum Beispiel über die Trittenheimer Apotheke. Ja. Also die befindet sich mittlerweile auf beiden Seiten der Mosel. Und zwar früher halt eine kleine Lage und mittlerweile, also mit dieser Flurbereinigung wurden es dann, glaube ich, 60, 70 Hektar. Ne?
Wow.
Ja, genau. Also, und da gibt's teilweise quasi Flachlagen, die mit dazugehören und dann aber eben auch die Steilslagen. Ne? Also das kann schon ziemliche Ausmaße annehmen. Wie groß ist die Fläche? Also wie viel Hektar umfasst Ingelheim?
Ingelheim ist schon ein bisschen was. Das sind fast 500 Hektar, ja. Ich glaube, ein bisschen mehr sogar. Ja.
Okay, das ist so ein bisschen wie Pommerol oder so, glaube ich. Ne?
Ja, ja ist schon.
Oder wie,
schon,
wie die gesamte A, ne? Glaube ich.
So genau, ja. Ist so groß wie die A. Ja. Ja.
Das finde ich schon auch beeindruckend, weil Ingelheim ja wirklich, und das liegt wahrscheinlich tatsächlich eben daran, dass es wenig Riesling gibt, jetzt lange Zeit überhaupt nicht im Fokus lag. Ne?
Also es ist so, ja, also Ingelheim hatte mal ja ähnlich einen riesen Namen, also auch 20er, 30er
genau,
Jahre Anfang.
Genau. Und dann ist es aber auch verschwunden erstmal, ne? Und während jetzt, sag mal, jetzt ab den 2000er Jahren eben die Riesling-Orte eine Renaissance erlebt haben, hat Ingelheim da so ein bisschen drauf gewartet.
Ja. Genau, ja, ist halt immer auch abhängig von irgendjemand, der das mit nach vorne bringt, ja. Aber das ist ja jetzt super im Kommen.
Und genau,
Ingelheim ist auch jetzt vielen, vielen Leuten, also was hier die letzten 10, 15 Jahre ja auch passiert ist, ist vielen, vielen Leuten ja endlich Ingelheim auch wieder ein Begriff und das ist ja perfekt.
Ja.
Ja. Und macht es jetzt auch für mich deutlich einfacher. Ja,
ja, an wer ist da so, also Simone Abrahams ist ja zum Beispiel in Ingelheim, ne?
Genau, ja. Ja.
Dann, Neuss?
Auch, genau.
Ja. Ist in Ingelheim,
Luis, also Toni. Genau, die machen wirklich tolle, spannende Pinos.
Ja.
Und ja.
Sonst noch jemand, der so offen
Radar ist? Ich finde hier aus Großwinternheim hatte ich zuletzt vom Simon Rolletter was. Riesling, einmal vom Horn und ich glaube Pinot auch von ihm. Das fand ich beides sehr, sehr gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, ja.
Okay. Ja. Sind das dann jetzt also auch gerade Simone Adams, das Team von Neuss, sind das dann auch Menschen, mit denen du dich austauschst da in Ingelheim? Oder ja, suchst absolut. Du dir deine Leute weiter draußen, sag ich mal?
Nee, also letzte Woche erst zusammengesessen alle. Ja, letzte Woche muss es gewesen sein. Nee, da ist auf jeden Fall Austausch da. Mhm. Und das ist auch genau perfekt so. Und ich glaube, es geht doch auch nur zusammen und dann hat man auf jeden Fall eine Chance. Ja.
Ja.
Und ich glaube, dass Simone macht das ja schon ein bisschen länger. Weingut Neuss ist ja jetzt auch mit dem neuen Konzept, glaube ich, jetzt auch schon 10 Jahre mit dabei ungefähr. Mhm. Die haben da schon viel, viel bewegt, also muss man einfach sagen. Also bin ich super dankbar, dass die da, was die letzten Jahre schon gebracht haben, ist wirklich top, ja.
Das hat einfach auch für dich jetzt beispielsweise, denke ich, zur Folge, dass du auch preislich einfach in einer ganz anderen Liga einsteigen kannst. Ne? Denn das, was du jetzt zum Beispiel an Erwein machst, das ist ja jetzt auch nicht günstig für jemanden, der jetzt gerade mal den dritten Jahrgang im Keller hat. Ne?
Ja, ja.
Also es ist ja doch, durchaus stimmt, ambitioniert. Ne? Also die R-Linie, die liegt so um die 50 Euro, ne? Ein bisschen drüber, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre, und das ist, finde ich, ich finde es super. Also ich finde es wirklich super, weil es halt der ganzen Sache wieder einen Wert gibt, die sie lange nicht gehabt hat. Aber ich finde es auch, also es ist eben auch gewagt, glaube ich, ne? Weil
ja, absolut.
Du sozusagen
aber aus dem ich glaube auch, wir ja, also ich glaube auch, die Mut, die man dann im Weinberg und im Keller bringt, die muss man dann auch zum Schluss dann auch durchsetzen.
Ja, genau.
Und ich meine, genau, also ich bin ja auch kein, ich probiere ja auch viel und ich denke meiner Meinung nach, ich kann das ganz gut einschätzen, wo die so preislich liegen sollten und man muss ja auch immer sagen, ehrlich mal bei den R-Sachen und so, ist eine Nummerierung mit dabei. Mhm. Da reden wir von 600 bis 800 Flaschen, nicht mal und ja, da ist es im Vergleich zu einigen großen Gewächsen ist da deutlich weniger hinten dran. Ja.
Ja, das genau. Silvaner Grauer Stein hier, 2018, 417 von 562 Flaschen.
Ja,
Und der Spätburgunder Alte Reben, da sehe ich die Nummerierung jetzt nicht, die ist, glaube ich, dann...
Ja, ist nur bei den, wirklich bei den Großen dann mit dabei.
Ja.
Genau,
ja.
Also einfach nur bei denen.
Also das ist, genau, das ist übersichtlich.
Ja.
Zu Ingelheim kommt dann noch Assmannshausen dazu. Wie viele Hektar habt ihr in Assmannshausen?
Das sind jetzt so 1,2 sind es ab diesem Jahr, genau.
Das heißt, du hast dann noch ein bisschen aufgestockt, noch was dazu gekauft, oder?
Ja, das war, war immer, also die Leute denken immer, wir haben das schon ewig, wir haben das nicht ewig. Das ist erst seit, seit 2017, seitdem ich dann mit dabei bin, mit dem Betrieb, und es war von mir einfach ein Riesentraum, das in einem Weingut zu haben, einmal Schiefer, einmal Muschelkalkboden. Und so grundverschieden, aber bei der Rebsorte oder dann einig sozusagen, aber einfach wahnsinnig spannende Gebiete. Ja. Mhm. Ich habe dazu ganz spannend, mein Opa hat oben früher ein Büro mitgehabt, oben im Haus, wo ich jetzt bin, und der hat dort alte Weinkarten gehabt aus dem Kaiserkeller am Bremen zum Beispiel, habe ich eine, aus dem Adlon hat er eine gehabt, und ganz spannend, wenn man da drauf guckt und sieht, zum Beispiel, ich habe die von 1906, und die meisten Weine waren 1903, 1902 auf der Karte. Dann kommt da zuerst ein großer Block Mosel mit Wiltingen, Schatzhofberg, Peaceport, Wilner, Winningen, und dann guckt man aber mal unten drunter, welche Rotweine da so draufstehen, und dann kommt da als erstes Petrus, Saint-Julien, Margaux, Ingelheim, Assmannshausen. Ja, und das finde ich einfach wahnsinnig spannend, auch zu der Zeit. Total. Wir hatten eine Flasche Assmannshäuser, hat mehr gekostet wie eine Flasche Petrus, ja, und das, weil die Leute belächeln einen immer ein bisschen, ja, deutscher Pinot, und das war mal ganz, 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 ganz weit vorne mit dabei, ja. Deswegen haben wir das auch unten im, genau, unten im Etikett nochmal mit drin, mit Ingelheim Assmannshausen unterm Logo. Ja.
Ja. Ich erinnere mich, ich habe das bei Roman Niewoczanski, der ist ja auch so ein großer Weinkartensammler.
Genau,
der hat da alle. Ich das auch schon, ja, der hat alle, ja, genau, da habe ich das auch schon mal gesehen. Da ist mir das auch aufgefallen. War dann noch Kurfranken mit dabei, ne? Wo jetzt Benedikt Baltes war. Also da hat Karl der Große ja auch einen Einfluss drauf gehabt, auf die...
Ja, genau.
Auf den Weinanbau in der Ecke.
Ja, aber jeder kennt ja die Geschichte. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, und dann kann es ganz, ganz lang bergab gehen. Plus danach halt diese süße Welle, besonders auch im Rotwein mit. Ja. Ja. Und dann ist halt schwierig. Ja.
Ja, und dann geht einfach auch sehr viel Wissen verloren. Ne? Also ich finde, es ist erstaunlich, wie viel Wissen, also wie schnell Wissen verloren gehen kann. Und wie schnell man sich eben auch an eine völlig andere Weinbau gewöhnen kann. Also ich sage jetzt mal eben mit der Chemie im Weinberg, mit den Massenerträgen, die dann eben in den 70er Jahren kamen und was irgendwie kaum noch jemanden gestört hat. Dass das einfach so passierte und dann eben auch die Manipulationen im Keller angefangen haben, eben durch neue Techniken und neue Hefen und so weiter und so fort, und das so in einem sofort geht, bis irgendwann gegen die Wand knallt eigentlich.
Ja. Ich habe dazu zu Assmannshausen ganz spannend, weil Assmannshausen hat mich schon immer irgendwie gepackt, und ich fand das immer spannend. Jeder, der mal vorbeigefahren ist, ich glaube, der weiß, wovon ich rede, ist ein wahnsinnig spannender Berg, und es gab mal im Kronschlösschen, ich glaube, das ist sicherlich schon 4 oder 5 Jahre her, gab es zu Rheingauer, zum Gourmet-Festival gab es eine Verkostung, so alte, ein halbes Jahrhundert hieß, glaube ich, die Verkostung Assmannshausen mit 20er, 30er, 40er, 50er Jahre, 60er Jahre auch noch, Assmannshäuser von der Staatsdomäne überwiegend, und fand ich ganz, ganz spannend, und da habe ich viel, viel mitgenommen bei der Verkostung. Abgesehen davon, dass ich den Altersschnitt auf jeden Fall in der Probe drastisch gesenkt habe. Fand ich das wahnsinnig spannend. Also wenn man so 20er Jahre zum Beispiel probiert oder auch 30er Jahre, waren die Weine, hatten eine wahnsinnig Klarheit und auch bis dahin wirklich noch eine Eleganz da. Und wenn man dann hinten aufs Etikett guckt, die hatten 11,5-12 Alkohol, ja.
Wahnsinn,
und
ne?
Wenn man sich auch überlegt, wie wurde zu der Zeit Wein gemacht, jetzt gehen wir mal 1920, jetzt vor 100 Jahren, ja, also Handlese, klar, Spontanvergärung, klar, großes Holzfass wahrscheinlich, ja, keine Barriques, keine Schönung, keine Filtration, ja, und der Wein hat 100 Jahre mitgemacht. Warum machen wir nicht wieder so einen Stil? Das habe ich wieder, also wieder dieses feine, elegante, da wollen wir hin, auch Weine, die nicht zu stark vom Alkohol geladen sind, besonders in einer, meiner Meinung nach, eher kühleren Gegend.
Ja. Das ist aber, also ich habe in, also jetzt gerade aus Assmannshausen in den letzten Jahren dann aber doch auch häufiger Weine gehabt, die, also Pinots gehabt, die mal die 15% Alkoholmarke gerissen haben, ne? Auch von durchaus bekannteren Erzeugern. Da hast du keine Angst, dass das da mit dem Klimawandel auch irgendwann zu heiß wird?
Glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, es ist einfach, wir haben Großparzellen oben im oberen Teil vom Berg. Es ist meiner Meinung nach immer noch eine relativ kühle Lage. Jeder kennt vielleicht Rüdesheim oder Rüdesheimer Berg ist ja reine Südausrichtung, mhm, und der Hang zieht dann ja, der Rhein dreht.
Ja.
Und du hast einen großen Teil, also es ist deutlich kühler West. Nach Westen dreht es sich dann rüber ab und meiner Meinung nach ist es, ich glaube, gerade dafür, weil du diese Höhenverschiedenheiten hast an Assmannshausen, von unten am Rhein natürlich, wo deutlich wärmer ist, bis nach oben, wo du dann auch zwei Gebirgsketten hast, die aufeinander kommen mit dem Hunsrück und um Taunus. Und in Assmannshausen ist Besonderheit, mehr fällt mir auf jeden Fall auf, dass immer ein Wind geht, ähnlich wie in Burgund auch, dass du immer Wind drin hast und eigentlich die Trauben sehr, sehr lange gesund bleiben und ihre, okay, Frische auch immer gut bewahren. Ja. Und ein Riesenvorteil noch eigentlich in Assmannshausen im Vergleich ist, dass du halt einen Wahnsinnsschatz an alten Reben hast. Also wirklich 60, 80. Wir haben eine Parzelle, 88 Jahre alte Reben, also wirklich ein Traum vom Weinberg. Ja. Und dann eigentlich auch wieder so angelegt, wie es heute viele Top-Produzenten machen. Also einfach sehr, sehr eng, also gute Beschattung und halt hohe Stockzahl. Ja,
ja, ja.
Also eigentlich alles, kommt alles wieder so ein bisschen zurück.
Ja. Also das, was im Burgund eigentlich bis heute auch durchgängig,
genau,
gemacht,
also,
wurde.
Genau, wir haben zwei Parzellen, was genau Meter auf Meter ist. Das ist dann, ja, natürlich 100% Handarbeit.
Das heißt, das ist aber dann quasi die 10.000er Stockdichte, ja?
Genau, das ist dann, ja, die 10.000er Stockdichte, mhm, ja. Also das ist halt, das sind beides Anlagen aus den 30ern. Mhm. 30, ich glaube, ich müsste nochmal nachgucken, aber Ende 30er wurden die gesetzt, sowas. Und ja, auch wie die sich gegenseitig beschatten, und das ist eigentlich optimal, ja. Mhm.
Du sagtest Böden, Assmannshausen ist ja Schiefer, was ist das für eine Art von Schiefer?
Das ist so ein Filetschiefer, aber es gibt drei verschiedene Schieferarten in Ingelheim. In Assmannshausen jetzt.
Ja.
Und umso weiter höher du kommst, ist da auch ein höherer Quarzanteil mit dran. Mhm. Und das ist ein Schiefer, der hohen Eisenanteil mit drin hat.
Okay.
Genau. Also, ja, einen rötlichen, ja, mit dabei. Genau. Und es gibt aber, je nachdem, es ist ganz spannend, wo du bist im Berg, gibt es auch einen Teil mit so grauen Schiefer, der mit dabei ist. Ja. Probieren es auch im Keller auch immer.
Ja.
Das geht eigentlich ganz gut, separat immer auszubauen.
Ja, wie viele
dadurch,
Parzellen
sind
das
nicht
dann?
So, das sind, bei mir sind es momentan 7 Parzellen.
Mhm.
Ja. Also überschaubar.
Ja. Ja, ja.
Und ja.
Wie kommen die Pinots bei dir rein? Also machst du sowas wie eine kühle Vorvergärung? Cold Soaking, wie, ja, es die Amerikaner nennen?
Ja. Das machen wir eigentlich immer provisorisch,
ja,
genau.
Also, ja,
wir machen eine kurze Kaltmazeration.
Mhm.
Für, ja, je nachdem, so 2 bis 3, 3 bis 4 Tage, je nachdem. Genau. Und probieren, lesen Pinot immer vormittags, wenn es geht, soweit wie es geht.
Ja.
Dass er schon mal von Natur aus
kühl reinkommt.
Kühler reinkommen, mhm, genau. Also Assmannshausen zum Beispiel machen wir meistens nur einen halben bis einen Dreiviertel Tag. Muss ja auch alles wieder nach Hause.
Ja, ja.
Und ja, dann passt das eigentlich immer ganz gut. Ja.
Mhm. Wie hältst du es mit dem Entrappen?
Da machen wir bei uns im Betrieb, je nach Jahrgang, machen wir immer einen Teil mit ganzen Trauben. Ja. Mhm. Aber immer angepasst und sind da auch bisschen zurückgerudert, würde ich sagen.
Okay.
Ja. Nicht mehr ganz so viel, wie ich es anfangs gemacht habe, aber eigentlich würde ich sagen, immer sehr angepasst an Jahrgang und machen dort in Arzmannshausen mit Abstand am wenigsten, weil ich da eigentlich mehr auf dieses Feine und sehr Klare gehen möchte. Und die kommen besser für mich, sag ich mal, mit einer feineren Frucht und einer eleganteren Säure. Hier auf Kalkböden, finde ich, passt es wieder viel besser,
wenn
du was mit ganzen Trauben machst. Ja. Aber wie gesagt, halt immer angepasst an Jahrgang 18 ist zum Beispiel ein Jahrgang, wo es hervorragend passt. 19 teilweise, 17, ja, es geht aus, kommt einfach aufs Jahr drauf an. Aber generell immer ein Teil mit bei uns, ja.
18 dann einfach, weil es wärmer war und weil die Rappen dann natürlich auch schön reif geworden sind, aber trotzdem so eine Frische mit reinbringen.
Ja, genau so. Also 18 einfach war wahnsinnig warm und um da einfach Frische mit wieder ein bisschen reinzukriegen und auch ein bisschen Struktur. Ja. Das ist mir eigentlich ganz wichtig. Bei mir geht es eigentlich weniger, sag ich mal, um wirklich Frische, weil wir schon immer ziemlich, würde ich sagen, auf Zack lesen, aber mehr um so ein bisschen Struktur mit reinzubekommen. Mhm. Ja.
Mhm.
Ja. Ja. Ich weiß, du hast ja auch die alte Rebe da.
Ja.
Ich glaube, man merkt es auch so ein bisschen.
Wir können ja mal also ich halte mal die Nase rein.
Ja.
Das ist Spätburgunder alter Reben. Der kommt jetzt woher?
17er, also der kommt aus Ingelheim.
Genau, also das ist, sagen wir mal, genau, das ist 2017, was ich hier im Glas habe. Das ist dein erster offizieller Jahrgang, ne?
Ja, erster offizieller, genau. Das erste, was ich gemacht habe. Und da ist jetzt auch so 20% müssten es ungefähr gewesen sein. Ganze Trauben mit dabei gewesen.
Mhm.
Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob du, hast du einen frisch auf oder?
Nö, ich habe den jetzt aus der Karaffe, also ich habe den ein paar Stunden dekantiert, karaffiert und habe den vor der Sendung, habe ich den dann mal ins Burgunderglas geschüttet. Das heißt, der hat jetzt im Glas auch schon irgendwie eine Stunde gestanden. Ja.
Ja.
Und hat diese Frische auch. Es hat tatsächlich überhaupt nichts von den althergebrachten Noten, die man früher in deutschen Burgundern hatte, aber die hat man ja auch nur noch recht selten in den, zum Glück.
Also das stimmt. Ja, 17 halt auch, würde ich sagen, ein Jahrgang, der mir vom Stil her eigentlich sehr entgegenkommt. Insgesamt.
Ja.
Hätte ich mal gesagt, ja. Aber kann man sich halt nicht immer aussuchen, gell?
Nee. Und zum Glück ja auch, ne?
Also ich glaube, absolut.
Das wird uns recht schnell langweilig werden.
Das würde wahrscheinlich, ja.
Weil man will ja auch, also ich meine, das unterscheidet dich ja nun auch von einem Kartoffelbauern oder so.
Genau, ja.
Und selbst der hat natürlich irgendwie jedes Jahr neue Herausforderungen. Und zunehmend mehr wahrscheinlich, ja.
Ja, zum Glück. Ja. Oder zum Weinbau auf jeden Fall zum Glück. Ja. Sonst wird das schnell von Langeweile getragen, wenn jedes Jahr dasselbe ist. Ja. Absolut.
Super elegant. Das ist sehr klar, sehr kühl. Ja. Da ist so fast so tintige, wie so Tinte und Graphitnoten mit da drin.
Genau, ja.
Ja, wie so. Ja, wie Füllertinte. So ein bisschen. Gar nicht so viel Frucht.
Hat aber für. Genau. Also wenn, dann würde ich sagen, geht das eher so in Waldbeeren. Also so geht das über meiner Meinung nach. Aber
eben auch so knackig frisch, ne? Also es ist überhaupt
nicht knackig frisch. So, also, gar nicht, genau.
Ne? Nee, nichts zermatscht, das ist alles sehr klar.
Genau. Ja. Aber du merkst dann auch, finde ich, im Mund, wenn du probierst, dass es schon ein bisschen für Pinot eine gute Struktur hat, sag ich mal.
Ja.
Gutes Gerbstoffgerüst eher. Und das ist einfach das, was ich auch vielleicht in der Jugend, sind sie dann eher ein bisschen nicht grober, aber noch nicht direkt so fein. Und ich bin der Meinung, oder ich habe viel Pinot probiert, auch hier aus Deutschland, so 11er auf 15er, die oft schon fertig sind oder wo die nicht so lang laufen können. Und ich wollte halt einen Stil machen, wo man auch halt in 5 bis 10 Jahren gerne noch eine Flasche aufmachen kann. und der dann immer noch schön frisch auch noch dasteht, genau.
Ja.
Hat auch nur 12,5 Alkohol, also eher aufs Frische reingelegt, ja.
Ja. Ja. Wenn man mal den Grauburgunder daneben sieht, der hat eigentlich fast mehr Wumms als der Spätburgunder, ne? Der, ne?
Absolut, der, ja. Aber da springt man halt auch von 17 auf 18.
Ja, okay.
Muss man halt, reden wir halt auch von zwei ganz grundverschiedenen Jahrgängen, würde ich sagen. Ja.
Ja.
Aber das ist ganz spannend, weil ich finde, zum Beispiel Grauburgunder ist was, wo wir 18 deutlich später gelesen haben. Also ich probiere wirklich immer die Sachen relativ frisch und also ich möchte einen sehr, sehr feinen, sehr eleganten Stil machen, relativ frisch zu bekommen. Und beim Grauburgunder haben wir so zum Beispiel 17 auch relativ früh gelesen. Und jetzt den 18er haben wir deutlich, deutlich später gelesen. Und mir gefällt der 18er um Welten besser. Ja. Ja. Weil ich finde, der macht hinten raus, machen oft die Grauburgunder, die brauchen Reife, meiner Meinung nach, mehr. Wenn es wirklich was Spannendes sein soll. Also ich mache generell, muss ich sagen, oft einen Riesenbogen um die Grauburgunder.
Mhm.
Ja. Und aber ich habe überlegt, wie kriegen wir einen spannenden Grauburgunder hin.
Kann man ja auch bei Ziereisens lernen eigentlich.
Genau, ne? Genau. Da habe ich viel auch mit Hans-Peter drüber geredet, weil das einer von den wenigen Grauburgundern ist, die mich wirklich begeistern. Ja.
Ja. Ja, interessant, ja. Grauburgunder, Weißburgunder, auch Chardonnay ist ja schon, der Hart ist ja schon ganz lange irgendwie auch mit dabei, wo noch kein Mensch in Deutschland über Chardonnay eigentlich geredet hat oder so gut wie keiner. Ich glaube, das schon bei ihm im Weinberg und war auch damals schon richtig gut.
Ja. Wahnsinnig gut, ja.
Und das fängt eben bei ihm auch schon bei den einfachen Grau- und Weißburgundern an. Das ist schon.
Ja, absolut, da hat er schon Profil drin. Ja.
Sehr schön. Also diese Waldbeeren, tatsächlich auch Brombeeren, werden am Gaumen immer präsenter. Und aber eben diese Brombeeren, die man gerade vom Strauch pflückt. Ne? Also wenn ich sonst über Brombeeren im Wein nachdenke, dann bringe ich das in Verbindung mit, keine Ahnung, Mourvèdre, mit schweren Weinen von der Südrhone oder sowas. Aber das hier ist halt wirklich so wie direkt vom Strauch gepflückt. Super knackig.
Genau.
Ja. Aber reif halt.
Ja. Ja, ich denke auch, das ist ein Riesenthema. Also diese Balance zu finden oder diesen richtigen Zeitpunkt zu finden, ich glaube, das wird immer mehr oder immer wichtiger in den nächsten Jahren. Ja. Ich finde es beim Pinot ist manchmal so ein bisschen wie ein Bogen, den man spannt und das ganze Jahr über man wartet und dann irgendwas muss man halt loslassen und hoffentlich trifft man. Ja. Und so ähnlich würde ich auch sagen, ist auch bei den Weißen. Ja. Bei Pinot vielleicht noch intensiver, weil da kommt es manchmal wirklich auf Tage drauf an. Aber ich glaube, das ist Lesezeitpunkt, ist ein Riesenthema. Ja.
Mhm.
Also auf beiden Seiten.
Ja, ja, glaube ich auch.
Nicht zu früh und nicht vor allem auch nicht zu spät. Ja.
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 Ich habe mir jetzt mal gerade den 2018er Chardonnay eingeschenkt. Das ist jetzt sozusagen der einfache, weil du hast noch auch da eine R-Version, nicht wahr?
Genau,
ja. Ja, Chardonnay steht bei dir wo?
Der steht im Höllenweg hier bei uns, genau. Hat mein Vater relativ früh angelegt, sobald es zugelassen ist. Ich glaube, 92, 93 hat er direkt gesetzt.
Okay.
Und ja, habe ich heute viel, viel Glück, weil das so mittlere Hanglage ist, relativ kühl. Starker Muschelkalkboden, super spannende Lage, auch in der Zukunft.
Ja.
Und genau. Und dann ist die R-Variante ist einfach eine Fassselektion. Ein Fass, wo ich persönlich finde, wo sehr, sehr gut reift und wo ich persönlich spannend finde, wo ich so das beste Fass aus dem Jahr.
Okay, also das ist tatsächlich die gleiche Lese eigentlich.
Genau.
Die
genau, alles
Weine,
dasselbe, aber man muss ein bisschen vorstellen, wie so, ich weiß jetzt nicht, ob Kinder das Richtige ist, aber wie wenn man 5 verschiedene Fässer davon hat und jedes entwickelt sich halt irgendwie eigen.
Ja.
Das eine ja das stärker, das andere ja da oder das eine ist dort stärker und dann picke ich da einfach eins raus, wo ich finde, und das kommt dann auch später. Also die R-Varianten liegen dann immer 22 Monate im Fass und nochmal 2 Monate Also 22 Monate im Fass und nochmal 2 Monate auf der Flasche, ja. Wenn überhaupt von Fassreife, wird ja noch ab und zu geredet. Flaschenreife war ja früher gang und gäbe, redet heute ja keiner mehr drüber, wird gefüllt und verkauft. Ich glaube auch Riesenthema, ja. Auch
ja, ich glaube, das Pinos. Ist, das, also es reden zunehmend mehr Leute drüber und ich werde jetzt nächste Woche zum Beispiel zu HO Spanier fahren und Carodin. Weil die ja jetzt einen ganzen Reifekeller gebaut haben bei sich. Auch Wagner Stempel hat ja zum Beispiel einen Reifekeller gebaut für Flaschenreife. Ne? Also das wird schon echt Thema, weil natürlich die Gastronomie das selber ja auch nicht mehr leisten kann. Die meisten Restaurants das einfach nicht mehr leisten können, weil sie die Keller nicht mehr haben. Und aber auch den Sommeliers natürlich klar ist, dass irgendwie auch schon bei den Ortsweinen die Weine einfach viel besser sind, wenn sie mal 5 Jahre im Keller gelegen haben, im Zweifelsfall, ne? Oder zumindest 3.
Ja. Genau so ist es. Ja. Muss man sich halt, wie gesagt, immer dann auch leisten können. Und,
genau, klar.
Genau, ja, ist dann das, klar auch eine finanzielle Frage mit dazu.
Ja, ja. Gut, ne? Das aber sind jetzt umso, etablierte Weingüter und große Weingüter
mittlerweile,
die das eben aufgebaut haben. Klar, absolut.
Ja, also ich meine, die beiden waren ja auch, also ich glaube, ohne solche, ohne ein Haus Spanier oder ein Wagner Stempel, ein Keller in Wittmann, also da haben wir in Gunderloch, die überhaupt mal Rheinhessen wieder auf die Karte gebracht haben. Also da haben wir es, sage ich mal, heute mit der Generation viel, viel einfacher. Und absolut. Da muss man einfach super dankbar, super, super, super dankbar sein, dass es die gibt. Und die haben den Stein erstmal zum Rollen gebracht überhaupt. Ja, ich sag mal, heute haben wir es da deutlich einfacher, muss man einfach
machen. So gemachtes Nest schon in gewissem Maße halt zumindest, ne? Also es ist einfach international wieder Reputation hier in Deutschland.
Ja. Total, ja.
Der Chardonnay, wie machst du den? Vergesst du den praktisch im gleichen Fass, in dem du den auch ausbaust dann? Oder?
Ja, genau. Ja. Ich vergär den im gleichen Fass, also immer im Holz vergoren. Und vergär den dann immer, klassisch Handlese und auch dort eben eher geguckt, ich glaube hat auch 12,5, das ist eben auch, nicht, also 18 ist halt, ich sag mal, da gefällt mir zum Beispiel unser Weißburgunder mir persönlich einen Tick besser, 18 ist halt in Sachen Chardonnay ein Jahrgang, der mir nicht so ganz entgegenkommt. Ich bin aber trotzdem super zufrieden mit dem Wein. Aber da fand ich 17 zum Beispiel, da merkt man, das konntest du eher das Feinere rausarbeiten. Das ist jetzt kein klassisch deutscher fetter Chardonnay, würde ich mal sagen.
Überhaupt nicht.
Sondern eher, ja. Also ich persönlich trinke auch immer Puligny lieber wie Messo. Messo ist ja oft auch immer, kommt mit bisschen mehr Power, mit bisschen mehr Wumms und Puligny ist immer ein bisschen leiser und Tick feiner. Das gefällt mir persönlich besser und ich glaube, dass auch das hier, man sieht es ja mit dem Tobias Knewitz, der ja viel für Chardonnay hier in Nordrhein-Hessen überhaupt das mal irgendwie auf den Bildschirm gebracht hat. Und gezeigt hat, dass das hier hervorragend klappen kann, ja.
Ja, in der Tat. Und ich finde, also jetzt hier zum Beispiel finde ich, merkt man eben sehr schön dieses lange Hefelager eigentlich, ne? Wo eben auch die, denke ich, die sozusagen diese ganze Hefe von der Vergärung auch einfach eine Rolle spielt, weil der Wein einfach eine Substanz bekommt und eine Tiefe und auch diese Hefe mit drin bleibt, ohne dass man das Gefühl hätte, dass es jetzt, ich sag mal, durch eine Batonnage künstlich aufgepowert. Ja. Das ist halt alles. Das ist halt nicht schwer, es ist nicht üppig oder opulent, wie man das eine Zeit lang mal hatte, aber trotzdem bringt diese Art des Ausbaus, finde ich, die Tiefe in, also eine sehr angenehme Tiefe in den Wein und fast ja auch eine Süße. Selbst wenn der Wein trocken bleibt, aber so eine, also das
was Extraktsüße. Die, ne?
Extraktsüße, ja.
Extraktsüße,
ja. Sehr schön.
Genau. Also der Wein ist, glaube ich, analytisch 1,1 unter 2 Gramm auf jeden Fall.
Glaube ich auch direkt.
Ja, aber ich weiß genau, was du meinst. Und das einfach ist ja auch ähnlich wie beim Pinot. Es gibt ja Pinots, die auch so eine feine Extraktsüße haben. Unsere haben das auch oft, die Ingelheimer. Das dann einfach, Also das ist kein Restzucker, sondern Das kommt, wie du es gerade gesagt hast, von der Hefe und auch wie du gerade gemeint hast, dass einfach, dass es nicht zu opulent wird und aber auch nicht zu dünn sozusagen, dass das halt eben gut diese Balance behält.
Ja, genau. Ja. Weil das ist gleichzeitig sehnig. Also da ist so eine schöne Sehne drin eigentlich in diesem Wein. Also so ein, von der Säure, die Säure ist schon reif. Also man merkt schon auch den warmen Jahrgang, aber es ist halt, und ich trinke den Wein jetzt quasi mit Zimmertemperatur, ne? Also es ist, es ist überhaupt nicht, weil er hier jetzt schon recht lange steht, aber es ist halt überhaupt, es wird überhaupt nicht warm in, also im Wein selber, finde ich. Das ist schon ganz
schön. Ja, das ist, also ich finde besonders bei unserem Wein ist, finde ich oft so, dass Luft den auf jeden Fall gut tut, aber vor allem Temperatur. Also ich merke es ganz, ganz oft, wenn ich auf irgendwelchen Proben bin, wird Weiß viel zu kalt getrunken. Schmeckt mal gar nichts oder alles schmeckt. Man riecht kaum was raus und Rot wird viel zu warm getrunken. Ja, dann schmecken die Roten alle gleich und die Weißen schmeckt noch fast gar nichts. Ja.
Ja.
Ich glaube, das ist auch ein Riesenthema. Also ich finde auch
der richtige Umgang
oft, dass, Wein, genau, also die Temperatur ist ein riesen Ding, ja. Wenn das halt frisch aus dem Kühlschrank kommt, bei 6-7 Grad, dann braucht das halt mal ein bisschen Zeit, bis der auf Gas kommt, ja.
Ja, das ist auch, also ich mache ja im Moment alle 2 Wochen, sonst einmal im Monat so einen Live-Podcast mit meinem Freund Holger. Ja. Und da gibt's einfach auch immer eine klare Anweisung sozusagen, einen Vorschlag, Serviervorschlag für die Weine, wo man sie einfach vorher behandeln sollte, damit man sie dann eben auch auf den Punkt sozusagen zur Sendung offen im Glas hat. Ne?
Ja, das macht ja, wir schreiben ja auch Sinn. Oft bei ein paar Weinen, wo ich besonders finde, dass die mit Luft deutlich besser arbeiten, schreiben wir auch hinten drauf, dekantieren empfehlenswert und damit finde ich auch immer, geht mal dem so ein bisschen aus dem Weg, dass die Weine auch viel zu kalt getrunken werden, weil einfach in der Karaffe das ein Tick wärmer serviert wird meistens oder getrunken wird.
Ja. Ja. Ich habe noch einen dritten Wein offen. Wir wollten eigentlich ein paar Tage vorher die Sendung machen. Dann mussten wir sie verschieben, aber ich hatte schon den Silvaner Alte Reben aufgemacht. Das heißt, der ist jetzt über eine Woche offen.
Du hast jetzt einen grauen Stein, oder?
Genau, ich wollte nicht sagen Alte Reben, sondern grauer Stein. Das ist jetzt Stein, tatsächlich sozusagen, das sind ja alles Landweine.
Ja.
Aber das ist jetzt sozusagen in der Qualitätspyramide ganz oben, ne? Also du hast die, die, ich sag mal, die in Anführungsstrichen Gutsweine sind bezeichnet mit der Rebsorte, dann hast du eben die alten Reben und jetzt das hier ist ja kein Lagenname, weil das geht nicht mit Landwein, aber es ist im Prinzip eine Umschreibung von was?
Genau.
Was ist das?
Ja, es ist so eine alte, aus der alten Flurkarte habe ich das raus.
Also so ein alter Gewannname irgendwie?
Alter Gewannname, genau. Also keine offizielle Ingelheimer Lage sozusagen. Und ist ganz spannend, weil genau in dem Teil, warum auch immer, steht von uns ein großer Teil Silvaner oder allgemein steht in dem Gebiet vermehrt Silvaner. Und das ist so ein grauer Kalksteinboden. Wo genau und wie der genau sich zusammensetzt, das müssen wir jetzt mal rausfinden. Im ersten Jahr ist der alles in die alte Rebe geflossen und dann hat er aber auch verschiedene Fässer und dann habe ich den Teil, den ganz alten Teil, das sind jetzt so um die 50 Jahre alte Reben, mal selektioniert, ausgebaut und habe gemerkt, dass das ganz spannend schmeckt. Also für Silvaner.
Ja, eben.
Oder vor allem für Silvaner, so rum. Ja,
ja, finde ich auch. Es ist schon sehr ungewöhnlich und einerseits.
Oder sehr gewöhnlich. So,
auf der anderen Seite ist es, schmecke ich diesen Typus, den du hier jetzt im Glas hast, in letzter Zeit häufiger von Winzern, glaube ich, gerade auch in deinem Alter, die diese Weine eben wieder so ausbauen, wie du es hier auch getan hast. Und das finde ich super spannend. Also auch hier ist ja sozusagen wahrscheinlich mehr oder weniger mit Dreck und Speck vergoren, ne? Also ausgebaut, besser gesagt. Also auch wieder im gleichen Fass ausgebaut, eben auf der Vollhefe und so weiter, in der vergoren wurde. Und Silvaner ist ja, ich glaube, bei Silvaner ist es auch extrem wichtig, wann du die Trauben liest. Also weil wenn du ein paar Tage zu spät bist, dann wird es halt auch sehr schnell zu üppig und zu alkoholisch und zu matt, glaube ich, auch irgendwie.
Ja, genau so wie du sagst, halt Silvaner ist ja oft. Er hat nicht die Säure oft, ja, wie der Riesling, und da ist halt dann Lesezeitpunkt auch ganz, ganz entscheidend. Aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist, 18 auch, wo viele Weinberge, sag mal auch im Burgunderbereich, ein bisschen Probleme hatten, hat der Silvaner eigentlich mit der Trockenheit und der Wärme, kann der eigentlich sehr, sehr gut umgehen, ja. Bei Silvaner musste halt, dadurch, dass er die Säure nicht hat, halt viel mit Phenolik, also mit Gerbstoff arbeiten, und dann kann das wahnsinnig spannend werden. Also wir hatten es ja vorhin von Struktur das gibt dem Wein dann halt sein Rückgrat. Ähnlich wie beim Riesling eben die Säure, kann das halt der Silvaner, genau.
Das ist übrigens Top-Inschuss. Der Wein ist jetzt nochmal, ich finde ihn jetzt nochmal deutlich besser als letzte Woche.
Ja,
das ist ziemlich verrückt. Also ich habe ihn jetzt eben die ganze Zeit, also die Flasche ist dreiviertel voll noch, ne? Ich habe nicht so viel davon weggenommen, also es ist nicht zu viel Luft drauf gekommen. Der stand jetzt auch im Kühlschrank natürlich, aber er hat sich, also ist ja noch, also ich sag mal, für die Art des Ausbaus ist das einfach noch ein sehr junger Wein.
Absolut. Ne?
Der einfach sein Leben noch vor sich hat, und das hat man irgendwie letzte Woche auch gemerkt. Und jetzt zeigt er schon sehr viel von dem, glaube ich, wo es hingeht, weil es die Struktur einfach nochmal viel deutlicher ist. Die Säure ist also immer noch super präsent. Also die ist fast klarer als letzte Woche eigentlich.
Ja. Da müssen wir nochmal in 10 Jahren drüber reden.
Ja, glaube ich auch. Ja. Also das ist schön, also das freut mich total, jetzt gerade in Rheinhessen auch jemanden wie dich zu haben, der sich so intensiv einfach mit dieser Rebsorte auseinandersetzt und eben auch da wieder so ein Potenzial sieht und auch rauszukitzeln versucht. Das ist super.
Ja, Franken hat das ja auch jetzt auch lang vorgelegt. Du hast ja zuletzt auch erst was geschrieben gehabt. Ja. Und also ich glaube, die zeigen das ja mit vielen Jungen, die das wahnsinnig gut machen, was die Sorte kann.
Also, ja.
Und Rheinhessen steht ja viel, viel Silvaner, besonders auch in alten, alte Stücke. Ich finde, besonders dann wird es wahnsinnig spannend.
Ja.
Und oft auch in spannenden Lagen, ja.
Also ist noch recht viel übrig, meinst du, was
Potenzial hat? Es ist auf jeden Fall viel übrig, definitiv. Ich denke auch, der Silvaner auch für die Gastronomie ist das ein wahnsinnig guter Begleiter.
Finde ich auch,
absolut. Ich finde, da kann man viel, viel mitmachen.
Ja.
Und ist eine sehr, sehr spannende Rebsorte. Und ich glaube, auch Silvaner bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch wahnsinnig gut reifen kann. Ja. Mhm. Dass das, wenn es gut gemacht ist,
eigentlich hat er alle
viel Reifepotenzial mitbringt, jeden Fall. Der hat alle Attribute, sag ich mal, um gut zu reifen. Ja.
Sehr schön. Wie ist es, wie geht man eigentlich mit, wenn man gerade mal 2, 3 Jahrgänge gemacht hat, mit dem Ruhm um, der einem so auf Facebook und so weiter entgegenströmt? Ich glaube, seit Heiner Maliton seit Heiner Maliton bei Karl Koch die Weine gemacht hat, ist es mir nicht mehr so aufgefallen, dass jemand doch in so kurzer Zeit, zumindest sozusagen in den sozialen Netzwerken, so präsent geworden ist mit seinen Weinen. Finde ich schon ganz spannend.
Ja, also ich glaube, ich kann damit oder insgesamt ganz, ganz ruhig umgehen, so weil ich weiß ja genau, wie das ist heutzutage. Alle 6 Monate wird irgendein anderer gepusht oder gehypt. Wir wollen ja länger da bleiben, einfach
und
ein gutes Fundament bauen. Ja, also dieses Jahr wir, nächstes Jahr irgendjemand anders oder im halben Jahr sieht schon wieder ganz anders aus. Und deswegen, wir möchten einfach von Jahr zu Jahr ganz unseren Schritt machen, und wir haben alle Zeit der Welt. Ja. Und das ist
sehr gut.
Wir haben jetzt gerade mal, von daher, wir sind jetzt gerade mal, jetzt kommen erst die Pinots im November, also dann ist unser 2. Jahrgang da. Deswegen halte ich da von vielen Sachen nicht so viel, sondern wir wollen einfach guten Wein machen und ja, Jahr für Jahr einen Schritt, Jahr für Jahr ein bisschen an der und der Schraube drehen. Ja. Und ja, weiter gucken einfach, wie es die nächsten Jahre läuft, genau.
Ja. Hast du vor, das noch so ein bisschen, also das hast du ja schon getan in den letzten Jahren, noch so ein bisschen zu erweitern, noch hier und da was zuzunehmen an Parzellen?
Also an Parzellen, je nachdem, immer wenn es was Spannendes gibt, sagen wir natürlich nicht nein. Mhm. Ja. Aber jetzt wahnsinnig groß zu werden, eigentlich nicht. Ich möchte, also wir machen alles hier selbst, ich schneide alle Weinberge selbst und das ist mir wichtig, dass ich selbst einen Überblick habe. Und selbst mit dabei bin. Und das ist eigentlich eine schöne Betriebsgröße, meiner Meinung nach. Und dadurch, dass wir ja gerade oder so ein bisschen so zweigleisig mit zwei Linien fahren, kann man das eigentlich ganz unkompliziert, sag ich mal, schleichend übergehen, dass es irgendwann nur noch eine gibt. Genau. Mhm. Ja, so ist zumindest der Plan.
Ja.
Dass wir das in ein paar Jahren oder zwei, drei, vier. Ja, wir haben alle Zeit der Welt, also einfach dann auf eine Linie umstellen, die mir persönlich auch am meisten Spaß macht, ja.
Ja, deine Linie.
Genau.
Ja. Super. Ganz herzlichen Dank, Carsten.
Ich danke dir.
Und viel Erfolg. Weiterhin.
Ja, danke schön. Ja.
Ciao.
Ciao.